Was mich besonders freut als Physiker ist, dass in dem Namen des Programms natürlich schon ein physikalischer Terminus verwendet wurde, das Spannungsfeld. Und ich darf Sie bitten, sich daran zu erinnern, weil ich versuche da, es wurde so schön formuliert, den Bogen zu spannen, das möchte ich natürlich in meinem Vortrag auch, darauf ganz am Ende noch einmal zurückkommen mit dem Spezifikum der hybriden Bildgebung. Was ist hybride Bildgebung? Hybride Bildgebung, um auch eine Definition dem Ganzen zu geben, sehe ich als anatometabolische Bildgebung. Und im Kontext der ganzen historischen Blitze, die Sie jetzt bekommen haben, gehen diese Blitze natürlich auch weiter und setzen sich in der hybriden Bildgebung fort. Das ist ein insofern ganz interessantes Paper von 1993 von einem der Pioniere der PET-Bildgebung, weil in dem gleichen Artikel PET-CT als Zukunft neben die PET-MR als Zukunft gestellt wurde. Übrigens ein ähnliches Szenario wie mit dem ersten PET-CT-Paper, das im Journal of Nuclear Medicine erschien, gleich hinter dem SPECT-CT-Paper, dem allerersten. Und der Grund für die Verzögerung der Publikation des PET-CT-Papers war, dass das SPECT-CT-Paper noch mehrmals iteriert werden musste. Aber was mich hier sehr freut, ist, dass anhand von Fiducial Markers, also kleinen Punkten, die in beiden Bildgebungsmethoden erkennbar sind, schon darauf verwiesen wurde, welchen potenziellen Mehrwert als auch welche Möglichkeiten man durch die Zusammenführung von einzelnen Bildinformationen haben könnte. Die hybride Bildgebung hat sehr viel mit Sehen zu tun. Bildgebung ist nichts anderes als Sehen. Und diese hybride Bildgebung gibt es eigentlich seit den mehreren tausend Jahren, kann man sagen, als die ersten Chirurgen versucht haben, durch invasives Hineinschauen in den Patienten das, was sie sahen, mit einem Bild der Vorstellung einer standardmäßigen Anatomie des Patienten in ihrem Kopf zu fusionieren. Und das Ganze hat sich dann in weniger invasive Bereiche fortgelagert und eigentlich mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895 und mit den ersten Bildern, das haben wir in den vorherigen Vorträgen gesehen, wurde Bildgebung nicht invasiv. Und wir haben insbesondere in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Explosion an Entwicklung von Bildgebungsmethoden gesehen, die alle im Prinzip in der gleichen Zeit entstanden. Man wird als PET-Mensch sagen, die PET war zuerst da, die SPECT-Menschen sagen, SPECT war zuerst da, es ist völlig wurscht. Sie sind alle ungefähr in den gleichen 10 Jahren, in der gleichen Dekade entwickelt worden. Und dann gab es nochmal einen Sprung, auf den ich jetzt etwas näher eingehen werde, etwa im Jahr 2000, der dann zusätzlich zu der Entwicklung der Einzelmodalitäten dazu geführt hat, diese Bilder zusammenzuführen und zu vereinheitlichen. Ich kann sogar den Bogen zur Schilddrüse ziehen, weil ich denke, dass die Schilddrüse nicht nur zu einer Selbstverwirklichung der Nuklearmediziner beigetragen hat, sondern sie war auch das Organ, an dem die Bildfusion geboren wurde, weil nämlich die ersten Ansätze einer Bildfusion zwar manuell mit diesen Schilddrüsenszintigrammen entstanden, als nämlich manuell die äußeren anatomischen Bezüge des Halses und des Nackens auf den Schilddrüsenszintigrammen eingezeichnet wurden, um eine sehr basale räumliche Zuordnung zu ermöglichen. Weiters wurde es dann so, dass man Röntgenfilme mit Szintigrammen zum Beispiel wieder über die bekannten Fiducial Markers kombiniert hat, und das sehen Sie hier sehr schön, wie das vonstatten ging, und das waren wirklich erste Ansätze, und Herr Kollege Füger, der leider verstorben ist, hat damals schon selbst an diesen Ansätzen mitgewirkt, als er nämlich beim es ist mir der Name entfallen, der auch verstorben ist, einer dieser großen Pioniere, Henry Wagner, gearbeitet hat. Das Ganze setzte sich fort in den 60er Jahren. Das ist etwas, was ich auch in der historischen Suche gefunden habe, indem man nämlich Patienten fotografiert hat und durch eine kalibrierte Fotografie das fusionieren konnte mit Szintigrammen, ist leider nur einmal publiziert worden und danach nicht weiter verfolgt, obwohl das gerade im Kontext der PET-MR auch eine Möglichkeit wäre, eine dosissparende Bildfusion zu erzeugen. In den 80er Jahren, das wissen Sie, kamen dann Computeralgorithmen auf den Markt, die zuerst sehr stark auf den Kopf zugeschnitten waren, auf das Hirn, das sehr leicht korregistrierbar ist, retrospektiv, und später dann erweitert werden konnten auf extrazerebrale Anwendungen. 1990 war ein Jahr, das uns Physiker extrem gefreut hat, weil da ging die Post ab, und eine der ersten Entwicklungen, die wir hier sehen auf einem Bild, was aussieht wie eine Guillotine für PhD-Studenten, ist die einzige bisher vollständig integrierte Bildgebungsmethode. Das ist ein SPECT-CT-Gerät, der Erfinder steht hier, Bruce Hasegawa leider an einem Hirnschlag vor 5 Jahren verstorben, mit der Röntgenröhre auf der einen Seite seines PhD-Studenten und auf der anderen Seite ein Detektor, der sowohl für die SPECT-Messung als auch für die CT-Messung verwendet werden konnte. Dieser Ansatz wurde später verworfen, ob der Ineffizienz des Detektors, und man hat dann einen koplanaren Ansatz für die SPECT-CT-Geräte gewählt, und Sie wissen besser als ich, dass eine Vielzahl von Herstellern eine Vielzahl von solchen SPECT-CT-Geräten auch mit radiologisch äquivalenten CT-Komponenten heute auf den Markt geworfen hat. 1990, auch das Jahr der PET-CT-Entwicklung mit dem ersten Prototypen, der 1998 ans Netz ging, wenn ich so sagen darf, 2001 die ersten kommerziellen Geräte, mittlerweile über 5000 Geräte weltweit installiert. 10 Jahre später dann die Einführung des PET-MR-Konzeptes, ich komme darauf gleich noch zurück. Auch hier haben wir derzeit 3 Hersteller, die klinisch orientiert eine Kombination aus PET und MR auf den Markt gebracht haben. Die wichtige Message, die ich Ihnen hier geben möchte, das sind alles 3 Modalitäten, egal ob Sie jetzt an den Spannungsfeld denken, an Grabenkämpfe, an Platzbesetzung, diese 3 Modalitäten wurden aus Gedanken und Visionen der Nuklearmedizin geboren und von Nuklearmedizinern in das Feld gebracht. Und das ist eigentlich eine Glanzleistung der Nuklearmedizin, die auch diesen interdisziplinären Charakter sehr schön widerspiegelt. Die Ziele der hybriden Bildgebung sind ganz banal. Es ist zum einen eine bessere Kolokalisierung der metabolisch-funktionellen Zusammenhänge zu ermöglichen. Sie möchten als Arzt einen diagnostischen Zugewinn und wenn möglich auch noch eine kürzere Untersuchungszeit für den Patienten umsetzen. Und man kann das sehr schön mit Aristoteles sagen, dass die Welt größer ist als die Summe ihrer Teile. Sie möchten also 1 und 1 addieren und etwas Größeres als das herausbekommen. Das SPECT-CT, entwickelt etwa 2000, wurde primär nicht für die Bildfusion konzipiert, sondern das SPECT-CT war am Anfang so erfolgreich, weil es eine Methode gab, Sie als Ärzte mit einer Schwächungskorrektur respektive Streukorrektur zu versorgen und damit die inhärente Herzbildgebung als auch orthopädische Verwendung mit einer real reproduzierten Darstellung der Tracerverteilung zu untermalen. Das war das primäre Ziel der SPECT-CT. Das zweite Ziel war, und das kam eigentlich in der Entwicklung der Methodik, durch eine verbesserte Verwendung der komplementären CT- oder Radiologiediagnostik, hier einen diagnostischen Zugewinn zu erreichen. Das ist der zweite Vorteil, den Sie damit erzielt haben. Aber primär wurde das SPECT-CT eben für andere Dinge konzipiert. Nun hat ein anderer Physiker, Dale Bailey, Sie kennen ihn vielleicht aus Sydney, einer der großen Proponenten der SPECT, einmal gesagt, CT ist sehr wahrscheinlich viel mehr von Wert für die SPECT, als es für das PET war. Und einer der Gründe ist auf diesem sehr geschäftigen Slide einmal zusammengefasst. Sie können mit SPECT-CT, wenn Sie das CT radiologisch äquivalent durchführen, eine Menge anstellen. Sie haben eine Unterstützung der Bandbreite der SPECT, sei es in Ventilations-Perfusionsstudien, das Feld der Orthopädie bekommt eine ganz neue Causa. Sie können, das ist hier eine sehr schöne Arbeit von Utsunomiya, auch die Verwendung des CTs weiter protegieren für eine bessere Differentialdiagnostik von Knochenläsionen und ein ganz großes Feld der Nuklearmedizin, auf das wir vielleicht heute noch eingehen werden, ist die bildgestützte Therapieplanung. Das ist etwas, was sowohl für SPECT-CT als auch für PET-CT von einer immanenten Bedeutung ist und durch eine korrekte anatomische Abgrenzung der Zielorgane können Sie hier eine personalisierte Dosimetrie umsetzen. Die PET-CT, um es Ihnen kurz noch einmal im historischen Kontext darzulegen, ist das Inverse eigentlich der SPECT-CT. Sie wurde entwickelt, weil es in dem Zeitraum Ende der 90er Jahre eine klinisch evidente Notwendigkeit der Koregistrierung von PET und CT gab. PET wurde gerade durch die Verwendung des FDG in der Klinik in Amerika mehr und mehr zu einem Ziel-Target, eine Methode, die man verwenden wollte. Das CT war schon in der Klinik und diese erste Studie vom Prototypen des PET-CT in der Verlaufskontrolle eines Patienten mit HNO-Tumor nach mehreren chirurgischen Interventionen soll Ihnen eigentlich verdeutlichen, dass Sie die Einzelkomponenten dieser Bilder sehr wahrscheinlich nicht korrekt befunden könnten, weil Sie zum einen die Anatomie nicht kennen nach chirurgischem Eingriff oder es sehr schwer ist, das zu koregistrieren in Ihrem Kopf oder zum anderen nekrotische Areale allein auf der PET-Bildern nicht gut unterscheiden können. Das heißt, PET-CT wurde entwickelt mit der Intention, Bildfusion in der Onkologie routiniert zu gestalten. Der zweite Vorteil, und das war eigentlich der erste Vorteil des SPECT-CT, ist es, das CT für die Schwächungskorrektur der PET zu verwenden. Und man hat hier die Möglichkeit, die ehemaligen Arme-Leute-CT-Bilder, wie wir sie mit den Stabquellen aus der PET noch kennen, da gab es einen Zwischenschritt mit Punktquellen bei einer anderen Energie, durch das CT zu ersetzen, unter der Beachtung, dass die Schwächungskoeffizienten im CT jetzt skaliert werden müssen von der CT-Energie zu 511 KeV-Photonen. Das Ganze lässt sich bei einer klugen Wahl von Parametern, auch bei einer niedrigen Strahlenexposition des Patienten gewährleisten. Und Sie sehen, dass durch die Schnelligkeit des CT im Vergleich zur Standardtransmissionsmessung im PET eine ganz markante Reduktion der Untersuchungszeit des Patienten, hier kommt wieder der Gedanke, der logistische Mehrwert, erreicht werden konnte. Das PET-CT, und ich hatte das Glück, diese Zeit miterleben zu dürfen, hatte sehr viele Skeptiker. Viele Leute sind aufgestanden und haben gesagt, wir können das Ganze mit Bildfusion, wir brauchen keine Hardwarefusion. Und ich finde dieses Dia, was ich von Google gefunden habe, zusammen mit diesem Zitat aus einer Arbeit eines niederländischen Kollegen, sehr interessant und spiegelnd für das, was wir in den ersten Jahren 2000 erlebt haben. Und dieser Kollege hat später auch aufgehört, so zu publizieren, weil er selbst ein PET-CT bekommen hat und dann eigentlich unisono mit der Metastudie von Czernin und Auerbach auch gemerkt hat, dass es einen diagnostischen Mehrwert durch diese Methode gibt, den ich aber nicht weiter kommentieren möchte, da das eher ein medizinisches Metier ist. PET-MR, vielleicht warten Sie darauf, spaltet wieder die Geister. Es gibt Skeptiker und es gibt euphorische Begleiter. Das Interessante an PET-MR ist, dass es keinen klinischen Bedarf gab, diese Methode zu entwickeln, sondern es gab eine präklinische Intention mit ersten Prototypen, auf derer Basis sich die Industrie entschlossen hat, eine signifikante Unterstützung zu geben, um diese Methode in die Klinik zu bringen. Etwas anderes, als damals mit der PET-CT passierte. Und jetzt sind wir in der Lage, von der Maus zum Mann oder zur Frau, zur Dame, wirklich ein PET-MR-Gerät anzubieten, das für klinische Anwendung durchaus gedacht ist. Aber was machen wir mit diesem Gerät? Und ich möchte mit etwas Stolz auf diese drei Workshops verweisen. Der letzte ist letzte Woche in Tübingen gewesen zum Thema PET-MR. Sie wissen vielleicht, dass der Professor Bernd Pichler einer der Pioniere der präklinischen PET-MR-Bildgebung ist, der ein maßgeblicher Kopf der Organisation ist. Und diese Workshops haben im Zusammenhang mit internationalen Experten eigentlich die Neurologie respektive neurodegenerative Erkrankung zusammen mit pädiatrischer Onkologie als potenzielle Key-Applications für PET-MR definiert. Ich glaube allerdings, dass die Key-Applikation für PET-MR in den nächsten Jahren nicht die banale Bildfusion sein wird, sondern es wird die multiparametrische Beurteilung der Tumorbiologie sein. Und hier bietet die PET-MR erhebliche Vorteile gegenüber der PET-CT, sodass man mit guter Fairness sagen kann, beide Modalitäten werden im Markt sich etablieren und auch ergänzen, wo es klinisch notwendig ist. Ich sehe was, was du nicht siehst, warum brauchen wir die hybride Bildgebung? Es ist auch da eine ganz banale Antwort, komplexe Frage, einfache Antwort, weil sie Farbe ins Spiel bringt, weil wir jetzt einfach, um das Auge zu verwöhnen, einen Mehrwert an Informationen bieten. Das sind zwei Beispiele nach Chemotherapie von einer einfachen CT hin zu einer PET-CT-Untersuchung. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sie können das mit unzähligen klinischen Studien untermauern. Hier vielleicht noch einige Kernpunkte. Wir brauchen die hybride Bildgebung, weil sie synergistisch ist. Sie ist eine logische Konsequenz aus der nuklearmedizinischen, radiologischen Bildgebungsentwicklung. Sie bringt einen diagnostischen Mehrwert, sie bringt einen logistischen Vorteil. Es ist neue Technik, die begeistert, mit neuen Herausforderungen. Sie hat in der Konsequenz eigentlich einen geringeren Raumbedarf, weil sie zwei Geräte durch eins ersetzen können und sie kann bei einer weisen Verwendung auch zu einer Kosteneffizienz führen. Bildfusion bringt also einen allgemeinen Mehrwert. Sind wir bereit für die hybride Bildgebung? Und jetzt wage ich vielleicht meinen Kopf etwas hinauszustecken in den Löwenkäfig hinein. Ich glaube, wir sind noch nicht vollständig bereit. Man könnte sagen, wir haben von der hybriden Bildgebung gehört, aber wir trauen uns noch nicht so richtig, sie aufzunehmen. Und Sie erlauben mir, wenn ich als Physiker ein exemplarisches Beispiel herausnehme, und das ist die sehr einfache Frage, wie viele Patienten in ihrem PET-CT-Kontext bekommen Kontrastmittel während der Untersuchung, also einen radiologischen Tracer. Und Sie sehen, dass der Anteil der Untersuchungen, die mit einem CT-Kontrastmittel durchgeführt werden, sehr gering ist. Was für mich, das ist eine sehr banale oder sehr einfache, sehr zugespitzte Formulierung, ein Indiz dafür ist, dass die Hybridmethode noch nicht vollständig integrativ verwendet wird. Wir wissen allerdings aus der CT-Literatur, dass zum Beispiel Blood Perfusion, Kontrastmitteländerungen, anatomische Referenzmarker sehr wohl zu einer gefestigten Diagnose beitragen können. Und ich glaube, wenn wir das nicht einsehen, dann werden wir das Hybridgerät als eine Pferdestärke betreiben. Wir fahren einen Ferrari im ersten Gang. Das ist jetzt kein Ferrari, das sehe ich sogar als Ostdeutscher, aber nichtsdestotrotz ist es ein Auto, das hier von einem Pferd gezogen wird. Und wenn wir nicht begreifen, dass die hybride Bildgebung einen synergistischen Mehrwert bringt, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, die Ideen der Nuklearmedizin verbreitend einzusetzen, und zwar über unser eigenes Feld hinaus. Und das bringt mich auch zu einem weiteren Punkt, und der wurde am Anfang auch schon konnotiert. Sind wir bereit und fähig, diese hybride Bildgebung mit unseren Sichtweisen zu beleben? Und das ist ein Punkt, der darauf aufkommt, wie werden diese Bilder befundet, wie gehen wir damit um? Es gibt eine ganz klare Erklärung der Fachgesellschaften, dass hier ein Zusammenschreiten, das es noch zu definieren gilt, notwendig ist, und es gibt den Wunsch einer gemeinsamen Ausbildung. Lassen Sie mich ganz am Ende auf dieses Spannungsfeld zurückkommen. Ein Spannungsfeld, das wissen Sie sicherlich, dient zu einer Beschleunigung. Und diese Beschleunigung haben Sie zum Beispiel in einem Photonenvervielfältiger, ein PMC, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, ein Standarddetektorelement in der PET- und SPECT-Diagnostik. Aber ich habe Ihnen ein Bild aus der PET-MR mitgebracht. Das ist kein Spannungsfeld, aber es ist ein magnetisches Feld. Und Sie kennen sehr sicherlich die Coriolis-Kraft, die besagt, dass wenn Sie ein geladenes Teilchen in ein Magnetfeld schicken, dass es sich dann auf einer Kreisbahn perpendicular, also im 90-Grad-Winkel zur Hauptachse des Magnetfeldes bewegt. Und Sie könnten sich jetzt überlegen, ob man unter den Positronen-Emittern mit dem Positron, das emittiert wird, wenn man das in einem Magnetfeld laufen lässt, vielleicht die mittlere freie Weglänge reduziert. Könnte. Das heißt in anderen Worten, wir hätten die Möglichkeit, die räumliche Auflösung der PET zu verbessern, indem wir einfach dort ein Magnetfeld ranlegen. Das ist ein schöner Gedanke, aber wie Sie an den Bildern, die ich freundlicherweise von Hans Herzog aus Jülich bekommen habe, die wirklich nur funktioniert, wenn Sie sehr hochenergetische Positronen in der Mitte haben und sehr hohe Feldstärken. Hier zum Beispiel ein 7 Tesla oder ein 9,4 Tesla Magnet. Aber hier sind vielleicht noch Möglichkeiten gesetzt in der Zukunft, die wir uns gerne mal anschauen können. Im klinischen PET-MR hat es derzeit leider noch keine Relevanz. Ich möchte einen persönlichen Bogen ganz am Ende schlagen. Lieber Robert, du erinnerst dich vielleicht, dass ein anderer Propagator der Nuklearmedizin, der Bernd Günewig und ich, so sah ich aus vor 20 Jahren, in Wien einmal waren und versucht haben, Vienna Smart zu machen. Smart hieß der erste PET-CT-Prototyp, der Somatome ART. Somatome war die Serie des CT-Scanner von Siemens und ART hieß Advanced Rotating Tomograph. Und eine dieser Tomographen wollten wir in Wien gerne deponieren. Und es war von Anfang an klar, dass Wien eine Pionierrolle haben würde in der hybriden Bildgebung. Das ist kein Bild von 1999, aber ich erinnere mich an diese Begegnung sehr gerne und wir waren auch dann beim Chef der Radiologie und es freut mich eigentlich, dass einige Jahre später ein PET-CT von sehr moderner Bauart in Wien ist und eine hybride Bildgebungswiese hier zum Blühen kam und deswegen bin ich auch nach Wien gekommen. Lieber Robert, ich gratuliere dir auch ganz herzlich zu deinem Geburtstag, zu deinem Ehrentag. Ich denke, du hast maßgeblich dazu beigetragen, dass die hybride Bildgebung in Wien etabliert wurde. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen eine so starke Gesundheit, dass du selbst nie eine hybride Bildgebung gebrauchen werden musst. Ganz herzlichen Dank. Applaus